Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Czy trzeba było budować? No myślę, że tak.
Hätte man hier bauen sollen? Ich denke ja. Das Ghetto war ja das Zentrum Warschaus. Aber zuerst hätte man die Toten exhumieren müssen. Das hat man nicht systematisch getan und das ist, wie soll ich es ausdrücken, unanständig.
No to jest nieprzyzwoite.
Po tej dzielnicy krążyły całe legendy, że niektórzy ludzie.
Durch diesen Stadtteil geisterten Gerüchte, dass etwas empfindlichere Menschen nicht gut schlafen können. Das Ausmaß des Unglücks und der Grausamkeit, das auf jeden Quadratmeter dieses Viertels entfiel, ist unfassbar. Es ist daher schwierig, auf so einem Gräberfeld zu leben. Aber mich belastet vielleicht mein Bewusstsein, meine Herkunft und meine Familiengeschichte.
Trudno powiedzieć, jaki to jest odsetek, ile osób na Muranowie.
Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen in Muranów die Geschichte wirklich kennen und wie viele sich an den jährlichen Gedenkfeiern für den Ghettoaufstand beteiligen. Ich möchte nicht verallgemeinern. Bestimmt gibt es Menschen, denen es vollkommen gleichgültig ist, ob sie hier oder woanders wohnen.
Którym jest to obojętne.
Leben auf den Trümmern des Ghettos. Das Warschauer Stadtviertel Muranów. Von Martin Sander.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat.
Ende September 1939 kapituliert Warschau vor den Deutschen. Der polnische Staat sendet eine letzte Radiomeldung und hört auf zu existieren.
Wszystkim walczącym, gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Im Oktober 1940 erklären die deutschen Besatzer einen Teil der Warschauer Innenstadt zum Ghetto und trennen ihn kurz darauf durch eine Mauer vom sogenannten arischen Teil. Auf engstem Raum zusammengedrängt leben dort 450.000 Menschen, unterversorgt, hungernd, im täglich wachsenden Elend. Ab Sommer 1942 deportieren die Deutschen sie massenhaft ins Vernichtungslager Treblinka. Danach verkleinern sie das Ghetto auf das historische Stadtviertel Muranów. Im Januar 1943 ordnen sie erneut Deportationen unter den verbliebenen etwa 60.000 Menschen an. Erstmals treffen sie dabei auf Gegenwehr. Am 19. April 1943 beginnt der Ghettoaufstand. Marek Edelmann, der einzige überlebende Anführer dieses Aufstands, im späten Rückblick.
Wir fühlten, dass man uns vergessen hatte, dass man uns nicht sieht. Die ganze freie Welt wusste, was hier geschah, aber sie hat nichts getan, sie hat nicht einmal genießt.
Die Aufständischen kämpfen Tage und Wochen. Nur notdürftig mit Waffen versorgt, unterliegen sie der Übermacht der Deutschen. Die machen das Ghetto dem Erdboden gleich. Vom alten Muranów blieb der Name. Nach dem Krieg hat man neue, breite Durchgangsstraßen geschaffen und den Verlauf der alten Straßen verändert. Im südlichen Muranów stehen in der Nachkriegszeit errichtete Altbauten, große Häuserblöcke mit wulstigen Fassaden und Stuckatur der Stalin-Ära, dazwischen Bäume, angepflanzt vor rund 70 Jahren. So auch an der Nowolipki 2830.
Wir stehen hier an einem ungewöhnlichen Ort. Vor drei Jahren war das hier noch ein ziemlich verwahrloster Hof, auf dem nichts außer Tauben und Müll zu sehen war. Nach langen Bemühungen konnten wir hier einen Erinnerungsort schaffen.
Erzählt Łukasz Prokop von der Bürgerinitiative Station Muranów. Seit 2021 bedeckt eine dicke Glasplatte ein Loch im Rasen des Hofs. Durch das Glas blickt man in einen Schacht. Der Keller darunter gehörte einmal einer jüdischen Grundschule. Dort versteckt überdauerte eine einzigartige Sammlung die Shoah, das Ringelblumenarchiv. In 10 Metallbehältern und 2 Milchkannen. Nach Kriegsende hat man sie ausgegraben, ein wertvoller Schatz, eine Flaschenpost für die Nachwelt.
Emanuel Ringelblum war ein anerkannter Historiker, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er während des Krieges ins Ghetto gezwungen. Dort hat er dann eine Gruppe von Historikern und Archivaren um sich versammelt, die schriftliche Zeugnisse vom Leben dort sammelten. Fahrkarten, Zeitungen, Plakate, materielle Existenzbeweise, die den kommenden Generationen zeigen sollten, wie man im Ghetto lebte.
Jak żyło się w getcie.
Im August 1942, während der Massendeportationen in die Todeslager, hatten Mitarbeiter des Ringelblumen-Archivs die Metallbehälter versteckt. Im Februar 1943 die Milchkannen. Ein Konvolut von ungefähr 30.000 Blättern, darunter literarische Texte, Schulaufsätze, Familienfotos und Artikel der Untergrundpresse. Die Dokumente lagern heute im nahegelegenen Jüdischen Historischen Institut und bilden eine unentbehrliche Quelle für die Forschung.
Man muss erwähnen, dass das Ringelblum-Archiv eines von drei polnischen Teilen des UNESCO-Weltkulturerbes Gedächtnis der Menschheit ist, neben den Werken von Frédéric Chopin und der Schrift über die Umlaufbahnen der Himmelssphären von Nikolaus Kopernikus.
Emanuel Ringelblum floh Ende Februar 1943 aus dem Ghetto und lebte fortan in einer Geheimunterkunft auf der arischen Seite Warschaus. 1944 wurde er dort entdeckt und von den Deutschen ermordet. Muranów hat viele Vergangenheiten. Alles begann im 17. Jahrhundert, als der polnische Königshof einen venezianischen Baumeister von der Laguneninsel Murano zu sich holte. Józef Szymon Belotti prägte die weitere Entwicklung Warschaus. Belotti errichtete für sich und seine Familie eine Stadtvilla auf ländlichem Gelände westlich der Altstadt und nannte sie nach seinem Herkunftsort Murano. Nach und nach entstand rund um dieses Haus ein neuer Stadtteil, Muranów. Später siedelten sich dort viele Juden an.
Warum zogen die Juden nach Muranów? Das ergab sich aus der Politik der Machthaber.
Die Schriftstellerin Beata Chomotowska hat die Bürgerinitiative Station Muranów ins Leben gerufen.
Anfangs hatten die Juden ganz im Zentrum, nahe der Warschauer Altstadt gelebt. Dann untersagten ihnen die Behörden, in diesen besonders repräsentativen Gegenden zu wohnen. So zogen sie dorthin, wo es viele freie Parzellen gab, nach Muranów. Seine Blütezeit erlebte Muranów an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
So war Muranów zum Lebensmittelpunkt der Warschauer Juden geworden, die ein Drittel der Stadtbevölkerung stellten. Um daraus ein Ghetto zu machen, siedelten die deutschen Behörden alle nichtjüdischen Polen aus und zwangen alle Juden aus anderen Stadtgegenden dorthin zu ziehen. Als der Ghettoaufstand am 19. April 1943 begann, fingen die Deutschen an, die Häuser systematisch zu zerstören. Sie ermordeten die Ghettobewohner sofort oder transportierten sie in die Todeslager. Als die Aufständischen aufgeben mussten, war das historische Muranów eine Ruinenlandschaft. Am 16. Mai 1943 zog der verantwortliche SS-General Jürgen Stroop noch einen, aus seiner Sicht symbolischen Schlussstrich. Er sprengte die große Synagoge am Bankenplatz im Südosten von Muranów in die Luft.
Ich zögerte den erwarteten Moment hinaus. Endlich rief ich Heil Hitler und drückte auf den Knopf. Das Feuer erhob sich bis zu den Wolken. Ein markerschütternder Knall, ein Lichtspektakel wie im Märchen, eine unvergessliche Allegorie des Triumphs über das Judentum. Das Warschauer Ghetto hatte aufgehört zu existieren.
So Stroop in den Worten des polnischen Widerstandskämpfers Kazimierz Moczarski. Als politischer Häftling des kommunistischen Regimes hatte Moczarski einige Zeit mit dem deutschen Kriegsverbrecher in einer Zelle verbringen müssen. Er führte lange Gespräche mit Stroop und veröffentlichte sie später als »Gespräche mit dem Henker«. Stroop war 1952 in Warschau hingerichtet worden. Zu seinen Ehren hatten die Deutschen nach der Auflösung des Ghettos eine Prachtstraße geplant. Die Jürgen-Strob-Allee sollte quer durch das zerstörte Gebiet führen.
Es war eine besondere Idee von Heinrich Himmler gewesen, auf dem Gelände eine Gartenlandschaft anzulegen.
Eleonora Bergmann ist Architekturhistorikerin und ehemalige Leiterin des Jüdischen Historischen Instituts Warschau. Sie hat dafür gesorgt, dass seit 2008 einige Grenzlinien des ehemaligen Ghettos durch Metallplatten im Boden markiert sind.
Teilweise haben die Deutschen bereits Vorbereitungen getroffen und Schutt abtransportiert, denn für eine Gartenlandschaft muss man ja den Untergrund präparieren.
Wir gehen jetzt zur Kirche St. Augustin. Das ist einer der wenigen Bauten, die den Krieg hier überdauert haben. Und zwar deshalb, weil die Deutschen die Kirchenräume als Lager nutzten und als Pferdestall. Sie können auf dem Boden des Kirchenraums noch den Abdruck der Hufeisen sehen. Und oben auf dem Kirchturm hatten sie Scharfschützen postiert.
Ein Foto ging nach dem Krieg um die Welt. Es zeigt die endlose Trümmerlandschaft von Muranów 1945. Nur die neoromanische Backsteinkirche mit ihrem 70 Meter hohen Turm überragt dieses Trümmerfeld. Nach dem Ghettoaufstand 1943 und dem nationalpolnischen Warschauer Aufstand von 1944 waren große Teile der Warschauer Innenstadt weitgehend und Muranów vollständig unbewohnbar. Die neuen kommunistischen Machthaber mussten entscheiden, ob man die polnische Hauptstadt wieder aufbauen oder aufgeben sollte.
Man hat sich die Frage gestellt, ob nicht vielleicht Lodz die künftige Hauptstadt Polens werden sollte. Das zeugt vom Ausmaß der Zerstörungen in Warschau. Dennoch fiel die Entscheidung dann für den Wiederaufbau. Und Muranów war eine der ersten Siedlungen, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden.
So kam dann der Gedanke auf, eine Siedlung auf dem Schutt des Ghettos zu errichten und diesen Schutt für den Wiederaufbau zu nutzen. Denn das, was wir hier sehen, wenn wir herumlaufen, diese Hügel, diese Erhebungen, sind nicht natürlich. Sie bestehen aus aufgehäuftem Schutt, den man irgendwie befestigt und die neuen Häuser draufgesetzt hat, oft unter Nutzung eines sogenannten Schuttbetons. Man hat also aus dem durchgemahlenen Schutt des Ghettos die Ziegel für die Neubauten hergestellt.
Für mich liegt das größte Problem darin, was es heißt, neue Elemente aus dem Schutt zu formen. Das ist doch alles mit Blut vermengt. Vermutlich finden sich auch sterbliche Überreste in diesen Elementen. Bei den Anhöhen, auf denen man dann die Häuser errichtet hat, wissen wir nicht, was in ihnen liegt. Vielleicht ist das immer noch ein Friedhof.
Als Schuttbeton-Hohlstein Typ Muranów ist das zentrale Element des Wiederaufbaus in die Baugeschichte eingegangen. Dessen Erfindung schreibt man dem Architekten und Stadtplaner Bogdan Lachert zu. Lachert hatte sich zwischen den Weltkriegen als Vertreter des neuen Bauens einen Namen gemacht. Ab 1948 plante er mit seiner Expertengruppe auf den Trümmern von Muranów eine Großsiedlung mit Wohnungen für bis zu 60.000 Menschen, Wohnblöcke mit einer Höhe von 3 bis 8 Geschossen und weitläufigen Innenhöfen, dazu langgestreckte Laubenganghäuser.
Für die Außenansicht dieser Häuser wollte ich die Oberflächenstruktur aus dem Schutt erhalten, ohne sie zu verputzen. Die vorgefertigten Elemente erhielten die besondere Form aus ihrem Material. So sollte ein einzigartiges Fragment der wiederaufgebauten Stadt entstehen. Das Blut der gemordeten Stadt sollte seinen Ausdruck in dieser Architektur finden.
Bogdan Lachert, hier in einem Interview für den polnischen Rundfunk kurz vor seinem Tod 1987, hat stets sein ursprüngliches Konzept verteidigt.
Das war ein sehr interessantes Konzept, modernistisch, wobei das praktische Motiv eine große Rolle spielte. Die riesige Menge an Schutt dort ließ sich nicht wegschaffen. Angesichts der damaligen finanziellen Möglichkeiten von Stadt und Staat, angesichts eines Mangels an Arbeitern und geeigneten Technologien. Daher entschied sich Lachat dafür, diesen Schutt zu verwerten. Wenn man ihn nicht loswerden konnte, musste man etwas daraus bauen.
Erklärt Beata Chomotowska.
Dazu kommt eine metaphysische Dimension. Ich würde sogar von Alchemie sprechen. Wir nehmen alte Materie, also in diesem Fall aus dem Ghetto, und bauen daraus neue Häuser. Neue Menschen werden dort einziehen und leben. Dieses Murano wird also aus seinen eigenen Trümmern, wie Phönix aus der Asche, neu erstehen.
Doch wie man auch zu Bogdan Lacherts ursprünglichem Konzept stand und steht, was letztlich gebaut wurde, war das Ergebnis vieler Kompromisse.
Als die Anordnung kam, die Bebauung zu verdichten, genügten die projektierten Kesselhäuser bereits nicht mehr, um die Siedlung zu beheizen. Daher musste man die Fassaden gegen Wärmeverlust dämmen und so beschloss man, Putz aufzutragen. Der Putz ließ die Außenoberfläche der Bauten verschwinden, die ich projektiert hatte. Abgesehen davon begann mit den Bauarbeiten die Ära des sozialistischen Realismus. Nun mischten sich Leute von außen ein und verlangten, dass wir dieses Konzept einhielten.
Die Idee eines Wohndenkmals für die Ermordeten verschwand so hinter Putz und Stuckatur der Stalinzeit. Bogdan Lacherts Gruppe projektierte nur den südlichen Teil von Muranov. Im Norden kamen später andere Planer zum Zuge. Die Eingriffe in seine künstlerische Freiheit konnte Lachert nie verkraften. Ob sein ursprüngliches Projekt den Bedürfnissen der neuen Bewohner von Muranow entsprochen hätte, steht auf einem anderen Blatt.
So eine Wohnung im neuen Muranow war damals einfach ein Lotteriegewinn. Neu, bequem, zentral geheizt, im Stadtzentrum. Anfangs sollte es eine reine Arbeitersiedlung sein, aber von der Idee hat man sich schnell wieder verabschiedet. Einige der Wohnungen gingen zwar auch an Arbeiter, aber oft an diejenigen, die Beziehungen zu den Behörden hatten.
Gibt Beata Chomotowska zu bedenken. Sie erklärt, warum Juden, wo auch immer sie überlebt hatten, sich damals schwer taten, nach Muranow zu ziehen, auch wenn man ihnen eine Wohnung anbot.
Sie betrachteten das als etwas Unreines. Das war doch ein Friedhof. Unter diesen Wohnblöcken lagen immer noch sterbliche Überreste. Sie steckten sogar in den Wänden. Denn während man den Schutt malte, hat niemand genau hingesehen und etwas aussortiert. Die meisten neuen Bewohner kamen von außerhalb. Die Tragödie des Warschauer Ghettos war ihnen fern. Der Krieg war gerade vorbei und alle hatten Furchtbares durchgemacht. Dass dort viele Menschen ums Leben gekommen waren, dürfte für sie nichts Außergewöhnliches gewesen sein. Die Geschichte des Ghettos war aber nicht ihre Geschichte. Sie waren einfach nach Warschau gezogen und hatten eine Wohnung bekommen. Das Schicksal hatte ihnen zugelacht.
Hinzu kam, in der Volksrepublik Polen verdrängten die kommunistischen Machthaber das Schicksal der polnischen Juden. Besonders nach Ende des Stalinismus und mit Beginn einer neuen nationalen Orientierung der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei Ende der 1950er Jahre wurde die Shoah mehr und mehr aus der öffentlichen Erinnerung getilgt. Mehr noch, Nationalkommunisten und katholische Milieus spielten nun übereinstimmend mit antisemitischen Ressentiments. Die Geschichte des Ghettos war kein Thema der Mehrheitsgesellschaft. Dennoch kam diese Geschichte in Muranow immer wieder zum Vorschein, wenn auch mitunter auf sehr verschlungenen Wegen. Das Eckhaus an der Solidarności Allee 82a markiert den südlichen Rand von Bogdan Lacherts Muranow. Die weit verzweigten Schutzkeller des Hauses werden seit langem kaum benutzt. Hier hausen Ratten. Über ihre Exkremente führt ein Mieter zu einem Toilettenraum.
Die Leute sprechen bis heute darüber, was sich hier abgespielt hat, als sie den da auf der Toilette gefunden haben.
Im Dezember 1958 fanden Klempner hier die mumifizierte Leiche des katholischen Gymnasiasten Bohdan Piasecki mit zertrümmertem Schädel und einem Messer in der Brust. Der Mord wurde nie aufgeklärt und wuchs sich zu einer der großen politischen Affären im kommunistischen Nachkriegspolen aus. denn das unschuldige Opfer Bohdan Piasecki war Sohn eines zwielichtigen, politisch einflussreichen Vaters. Bolesław Piasecki hatte vor dem Zweiten Weltkrieg eine polnische Version des Faschismus ins Leben gerufen, die nationalradikale Bewegung. Nach Kriegsende baute er unter der schützenden Hand des sowjetischen und polnischen Geheimdienstes eine Scheinorganisation von staatstreuen Katholiken auf und diente den kommunistischen Machthabern in ihrem ideologischen Kampf gegen den Einfluss des Vatikans. Am 20. Januar 1957 glückte Bolesław Piasecki mit seiner Organisation regimetreuer Katholiken der Wiedereinzug in den Sejm.
Die Parlamentswahlen fanden am 20. Januar 1957 statt. Zwei Tage später, am 22. Januar, wurde sein Sohn Bohdan entführt.
Und vermutlich noch am selben Tag ermordet. Der polnisch-israelische Historiker Szymon Rudnicki hat mehrere Bücher über Bolesław Piasecki und den Mord an dessen Sohn Bohdan veröffentlicht. Das Verbrechen wurde trotz Jahrzehnte dauernden Ermittlungen nie aufgeklärt, obwohl bei einer Großfahndung die abgehörten Stimmen mutmaßlicher Piasecki-Erpresser im staatlichen Radio gesendet wurden. Die Erpressung von Lösegeld war wohl nur vorgeschoben. Es ging um hohe Politik. Mögliche Motive: eine persönliche Abrechnung unter ehemaligen Faschisten und Kriegspartisanen, interne Machenschaften innerhalb der kommunistischen Partei und ihres Sicherheitsapparats oder ein Racheakt von Juden am unbelehrbaren Antisemiten Piasecki. Dass die Täter 1957 für die grausame Ermordung von Piaseckis Sohn einen Keller im ehemaligen Ghetto gewählt hatten, erhärtete für viele den Verdacht, es habe sich um einen jüdischen Racheakt gehandelt. Es kursierten sogar die alten antisemitischen Gerüchte von einem jüdischen Ritualmord. An einem alten Baum im Hof des Hauses Solidarności Allee 82a hängt heute ein großes Holzkreuz mit dem Datum 22. Januar 1957. Daneben eine Gottesmutter, ein Pilgerort für Angehörige und Freunde der Piaseckis bis heute. Im Herbst 1959 zog ein mysteriöses Ereignis anderer Art von Muranów aus weite Kreise in Polen und der Welt. An der vergoldeten Kugel des 70 Meter hohen Kirchturms von St. Augustin beobachteten seinerzeit und später katholische Gläubige wiederholt Marienerscheinungen. In einem Dokumentarfilm von 2020 erinnern sich einige.
Ich schaute zum Turm hinauf und sah eine weiße Wolke, die auf einmal die Gestalt einer Frau annahm.
Ich blickte nach oben und verlor den Boden unter den Füßen.
Ein Kleid bedeckte ihre Füße und man sah die Kugel, auf der die Mutter Gottes stand.
Die Marienerscheinungen von 1959 versetzten Gläubige aus allen Teilen Polens über Wochen in Aufregung. Für einige von ihnen stand das vorgebliche Wunder damit im Zusammenhang, dass die St. Augustin-Kirche fast als einziges Bauwerk die Zerstörungen des Ghettos überdauert hatte. Für andere war die Gottesmutter wegen der jüdischen Opfer der Shoah erschienen.
Es gab diese Deutungen von denen, die das gesehen hatten, die Mutter Gottes weine über die ermordeten Juden im Ghetto. Die Menschen haben das alles für sich zurecht interpretiert.
Und damit für erhebliche Unruhe unter den kommunistischen Machthabern gesorgt, die zudem den staatlich verordneten Atheismus ihres Regimes in Gefahr sahen. Die Pilgerfahrten zehntausender Gläubiger nach Muranów schienen ihre Macht zu bedrohen, zumal sich auch das Ausland für das Marienwunder im Kommunismus zu interessieren begann. Die französische Illustrierte Paris Match bestellte Aufnahmen beim Bildreporter der Warschauer Zeitschrift Stolica, Tadeusz Rolke.
Ich bekam ein Telegramm aus Paris an mich persönlich gerichtet. Aber der Chefredakteur von Stolica hatte es in meiner Abwesenheit bereits an sich genommen. Und als ich dann in die Redaktion kam, rief er mich zu sich und sagte, du machst diese Fotos nicht. Und damit war der Fall für ihn beendet. Ich bin aber doch dorthin gefahren. Ich wusste, ich muss mir das ansehen, abgesehen von den Fotos.
Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Archiv von Tadeusz Rolke zeigen Menschen, die sprachlos verzückt auf den Kirchturm blicken. Die atheistische Führung der Kommunistischen Partei sah sich durch die polnische und internationale Aufmerksamkeit für das Wunder von Muranów herausgefordert und ließ die vergoldete Kugel des Kirchturms mehrfach mit dunkler Farbe überziehen, zuletzt in den 1970er Jahren, als Gerüchte von Marienerscheinungen erneut die Runde machten. Erst nach Ende des Kommunismus wurde die Farbe von der vergoldeten Kugel endgültig entfernt.
Als polnischer Jude war ich mir von Anfang an im Klaren darüber, wo ich hier arbeite. Ich muss sagen, die meiste Zeit auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit und auf dem Rückweg habe ich über diesen Ort nachgedacht. Das hat damit zu tun, dass ein sehr großer Teil meiner Familie im Holocaust ums Leben gekommen ist. Ich war mir also dessen bewusst, dass durch die Straße, in der ich arbeite, Zehntausende von Juden die Strecke zum Umschlagplatz zurückgelegt haben, um in die Züge zu steigen, die sie in die Vernichtungslager brachten.
Der Filmautor und Produzent Jakub Duszynski hat in der Samenhofer Straße 1, mitten in Bogdan Lachertz Muranów, gearbeitet.
Einerseits war ich auf die Gegenwart fixiert, auf meine Arbeit für das Kino. Andererseits gab die Vergangenheit unter dieser Gegenwart immer neue Schichten frei. Das Haus in der Samenhofer Straße 1 war nicht unterkellert, weil es auf Ruinen des Ghettos stand, auf alten, ausgebrannten, zugeschütteten Kellern. Wenn Starkregen den Rasen aufweichte, kamen alte Ziegelstücke an die Oberfläche. Auf dem Weg zur Arbeit fand ich oft Sandhaufen vor, die Arbeiter bei der Ausbesserung der Kanalisation aufgehäuft hatten. Darin steckten Reste des früheren Lebens, Teile eines verrosteten Bettrahmens, Flaschenscherben. Einmal entdeckte ich einen Knochen, vermutlich ein Schlüsselbein. Ich beschloss, diese Dinge aufzusammeln. Sollten sie etwa im Müll landen?
In Muranów hat Jakub Duszynski die Dinge, die er fand, aufbewahrt und so eine Art Archäologie des Ghettos betrieben. Duszynski arbeitet inzwischen mit dem Polin-Museum zusammen, das 2013 am anderen Ende der Samenhofer Straße eröffnet wurde. Die Dauerausstellung im modernen Glas-Betonbau zeigt 1000 Jahre jüdischer Geschichte in Polen. Das neue Museum zieht jährlich enorme Besucherzahlen aus aller Welt an. Es steht direkt neben dem 1947 errichteten Denkmal für die Helden des Ghettos, vor dem einst Willy Brandt kniete.
Das Polin-Museum hat sich hervorragend in diese Umgebung eingeschrieben, weil es ohne diese Institution wenig gäbe, was hier an die Geschichte dieses Viertels erinnerte. Und dass es in der Nachbarschaft zum Denkmal steht, dass das Martyrium der jüdischen Aufständischen würdigt, ergibt für mich Sinn.
Das Polin-Museum zeigt indes kaum authentische Artefakte. Auch die Darstellung des Ghettos folgt einer zeitgenössischen Dramaturgie mit Tönen, Filmen und Bühnenbildern. Jakub Duszynski fehlt etwas.
Ich habe den Traum gehabt, in diesem Stadtteil einen der früheren Keller wiederherzustellen. Die Besucher könnten dann, gleich einem Ritual, auf der einen Seite in diesen Keller hineingehen und ihn auf der anderen Seite wieder verlassen. Sie würden sehen, wie die Menschen dort einst ihre Handwagen, Fahrräder und Kohlenvorräte lagerten. Sie hätten etwas von dem Leben gesehen, das es nicht mehr gibt, das auf so grausame Weise beendet wurde. Ich finde, es gibt sehr wenige materielle Spuren der Existenz einer jüdischen Gemeinschaft, der polnischen Bürger jüdischer Herkunft, die hier in Warschau vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Kriegs lebten.
Unweit vom Paulin-Museum erstreckt sich ein großer runder Hof. Ursprünglich hatte die Architektengruppe von Bogdan Lachert hier eine U-Bahn-Station geplant. In einer Ladenwohnung des Rundbaus im ornamentalen Stil der Stalin-Ära hat heute die Bürgerinitiative Station Muranov ihren Sitz. Seit 2010 setzt sich die Bürgerinitiative für das gemeinschaftliche Leben in ihrem Stadtviertel ein und plant Erinnerungsorte. Derzeit baut man die Muranotheka auf, ein digitales Fotoarchiv, vorzugsweise aus privaten Beständen. Es soll nach Möglichkeit alle Epochen des Viertels dokumentieren. Stacja Muranov will immer neue Brücken von der Gegenwart in die Vergangenheit schlagen.
Gehen wir hierhin. Hier wuchs seit sehr langer Zeit ein Mirabellenbaum. Er hat den Krieg überdauert, das Ghetto, den Ghettoaufstand, den Warschauer Aufstand, den Kommunismus. Und vor ein paar Jahren wurde er gefällt. Das war ein ganz besonderer Mirabellenbaum. Er kommt in der Dichtung vor und sogar in einem Kindermärchen.
Łukasz Prokop steht auf einem Grünstreifen vor der Anderser Straße, einer Warschauer Nord-Süd-Schneise, die man samt Straßenbahngleis nach 1945 durch die Trümmerlandschaft gelegt hat. Auf der anderen Seite markieren Metallplatten im Boden die Grenze des früheren Ghettos. Eine Informationstafel zeigt das Eingangstor, durch das die SS-Einheiten am 19. April 1943 ins Ghetto einrückten. Auf seiner Seite der Straße geht es Prokop in diesem Augenblick um etwas anderes. Den Baum.
Wir wissen nicht, wer ihn gefällt hat. Ein Bauinvestor oder eine Eigentümergemeinschaft. Aber dann haben wir herausgefunden, dass ein amerikanischer Jude von diesem Baum, bevor er gefällt wurde, einen Zweig abgeschnitten und zu sich nach Washington genommen hatte. In seinem Garten war daraus ein neuer Baum gewachsen. Daraufhin haben wir uns einen Mirabellenzweig von dort geholt. Das Warschauer Institut für Gartenbau hat daraus einen neuen Baum gezüchtet und wir haben ihn hier eingepflanzt. Voriges Jahr hat er zum ersten Mal Früchte getragen.
Ale przyjęła się rośnie. W zeszłym roku po raz pierwszy dała owoce.
Leben auf den Trümmern des Ghettos. Das Warschauer Stadtviertel Muranów. Ein Feature von Martin Sander. Es sprachen Timo Weißschnur, Nina West, André Zanto, Olaf Ölstrom, Heino Rindler und Birgit Dölling. Ton Ralf Perz, Regie Frank Merfort, Redaktion Martin Hartwig.